Dann drücke ich auf Record und sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast. Heute mit einem AdsCamp Special. Wir haben heute jemanden zu Gast, der zum ersten Mal in seinem Leben einen Podcast aufnimmt. Super spannend. Und der dieses Jahr Speaker bei unserem AdsCamp war. Wir haben zu Gast Simon Kreinbaum. Grüß dich, Simon.
Hallo, Jan.
Du warst dieses Jahr nicht nur zum ersten Mal auf dem AdsCamp, sondern du warst auch jetzt zum ersten Mal in unserem Podcast. Für die, die dich noch nicht kennen, du bist Simon, kommst aus Berlin, bist Founder von Kitchen.io und wir haben quasi heute Jahrestag, Simon.
Ja, korrekt. Vor einem Jahr haben wir das erste Mal gesprochen, richtig?
Richtig, du bist mir aufgefallen in einer Facebook-Gruppe und du hast Dinge kommentiert in einer Qualität, wo ich mir dachte, warum ist uns der Typ noch nicht vorher aufgefallen und wo kommt er auf einmal her? Und auf einmal haben wir irgendwie telefoniert und haben dann gesprochen, was du denn auf dem AdsCamp zum Besten geben könntest und hast dieses Jahr über einen Case gesprochen, der sich auf deinen ehemaligen Arbeitgeber bezieht. Nämlich, du hast uns gezeigt, wie man mit Testing, Automatisierung, Marketing-Automatisierung Grundlagen schafft und wie ihr das damals bei Asana Rebels gemacht habt. Und da werden wir gleich drüber sprechen. Um dich aber besser kennenzulernen, das machen wir immer jetzt mit unseren Podcast-Gästen, würde ich dir ein paar kurze Fragen stellen, einfach damit wir ein bisschen dich als Person kennenlernen. Und ich möchte gerne von dir wissen, du bist in Berlin, was ist morgens oder was ist deine erste Handlung im Büro? Habt ihr überhaupt ein Büro? Wie arbeitet ihr so?
Momentan haben wir kein Büro. Wir sind schon immer ganz gut virtuell vernetzt gewesen und haben remote oder teilweise remote gearbeitet. Wir haben am Anfang des Jahres aber ein Techstars Accelerator Programm in Berlin gemacht und hatten da dann ein Büro. In jedem Fall, ob Büro oder nicht, ist die erste Handlung für mich normalerweise das Daily Stand-Up, was wir jeden Tag, wo wir jeden Tag mit starten. Und ich bin da jemand, der immer gerade erst kurz vorher aufsteht oder gerade ins Büro kommt und dann zum Stand-Up. Und unser CTO, der ist dann schon 4 Stunden lang wach und hat schon die ersten Bugs gefixt. Genau, für mich ist das Daily Stand-Up und dann so, ich sag mal, Revision von gestern, was ist eigentlich passiert, was steht heute an.
Okay. Welche Tools sind in deinem Arbeitsalltag unverzichtbar?
Slack auf jeden Fall und seit kurzem auch Notion. Ja.
Okay. Was ist Notion?
Notion ist so eine Art Mix aus einem internen Wiki und Project Management Tool, würde ich sagen. Also ein interessanter Mix aus verschiedenen Sachen.
Natürlich jetzt zum Hintergrund, ihr habt gegründet, ihr betreibt eine Software, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, mit Kitchen.io, da ist natürlich das Thema Dokumentation und Wiki halt auch ein essentielles Thema, von daher sicherlich dein täglicher Begleiter.
Genau, also das spielt sowohl für interne Prozesse als auch, ist auch immer der Startpunkt eigentlich dann für alles, was irgendwann in dann externe Dokumentation geht, genau.
Okay. Cool. Jetzt seid ihr als Startup unterwegs. Du hast eben schon gesagt, dass ihr gegründet habt, dass ihr in einem Accelerator wart. Jetzt ist ja immer so ein bisschen der Urban Myth als Startup oder als Entrepreneur, als Gründer, hat man gar nicht so die Möglichkeit, irgendwie abzuschalten. Hast du dennoch ein Thema, was du auf jeden Fall abends beispielsweise tust, um abzuschalten, um mal den ganzen Tech-Startup-Kram so ein bisschen vergessen zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist das sicher mal eine Folge Netflix schauen, aber mit Garantiertheit garantiert jeden Abend lesen. Und zwar Krimis oder so Thriller, relativ breit, aber so in diese Richtung.
Und das schön offline auf Papier?
Schon mit dem Kindle, Paperwhite, der ist treuer Begleiter seit ein paar Jahren. Genau, aber disconnected ansonsten.
Okay. Ja. Jetzt bist du mit dem, was du auch gleich erzählen wirst, prädestiniert für die nächste Frage und ich glaube, die Antwort ist schon fast klar, aber welches soziales Netzwerk nutzt du aktuell am aktivsten?
Ja, das weiß ich gar nicht, ob das so klar ist, weil also für mich ist es gerade LinkedIn, witzigerweise. Okay, genau. Und ich komme ja aus dem im Prinzip B2C-Marketing-Bereich und habe im Prinzip mich immer nur auf Facebook und Instagram bewegt irgendwie, sowohl als Konsument und eben auch beruflich, und habe dann dort angefangen, irgendwann ein bisschen zurückzufahren, weil ich einfach gemerkt habe, dass wenn ich schon irgendwie 12 Stunden am Tag im Ads Manager rumgeklickt habe, ich dann jetzt auch nicht noch unbedingt weiter auf Facebook als Social Media Plattform unterwegs sein muss. Und genau, lerne LinkedIn gerade im Prinzip besser kennen, und als Softwarefirma sind dort ja auch unsere Kunden, auf Facebook natürlich auch, auf Facebook sind ja alle Leute. Genau. Aber tatsächlich,
ja, spannend. Wir haben auch den gleichen Effekt. Also jetzt auch gerade nach dem Ads Camp sehr viel Resonanz auf LinkedIn bekommen. Wie fandest du das virtuelle Ads Camp?
Ich fand es schon echt cool. Also ich muss sagen, ich war total ausgelaugt. Ich habe keine Ahnung, wie du und Lars das da irgendwie 16 Stunden vor der Kamera gemacht haben. Ich fand es schon echt, es war echt anstrengend. Ich habe natürlich auch gesprochen und ja, und dann eine Live Q&A Session, aber ja, grundsätzlich war es echt, echt krass, also eine geballte Ladung Content. Ich habe tatsächlich wieder auch jetzt auch in Bezug auf die Frage vorher halt sehr viel eigentlich aus dem Bereich LinkedIn mitgenommen, mit Maren zum Beispiel jetzt im Nachhinein auch nochmal gesprochen, die dort gesprochen hat dazu, genau, ja.
Ja, cool. Ja, war auf jeden Fall 16 Stunden durchmoderieren, könnte ich nicht jeden Tag machen, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, das glaube ich.
Wobei, ich wollte ja immer zum Fernsehen, jetzt durfte ich mal Fernsehen machen, jetzt weiß ich auch, wie sich das anfühlt. Bevor du gegründet hast, warst du Head of Performance Marketing bei den Asana Rebels. Jetzt gehen wir einfach mal nicht davon aus, dass alle die Asana Rebels kennen. Das ist eine App für das Thema Yoga, richtig?
Mhm. Grob, ja.
Also du kannst.
Also Asana Rebels, der Begriff, den Asana Rebels groß gemacht hat, ist eigentlich das Thema Yoga-Inspired Fitness. Zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, war Asana Rebel jedenfalls die mit Abstand größte Yoga-App der Welt. Mittlerweile gibt's da eine andere App, die auf jeden Fall auch großes Wachstum hat, vermutlich aber nicht rankommt. Und ich glaube, der Kernpunkt war immer, es war keine klassische Yoga-App, sondern eben Fokus auf so High-Intensity-Elemente und den ganzen, ich sag mal, das ganze Spirituelle drumherum eher optional gesehen. Also ich glaube, ich weiß nicht genau, wie viele der Hörer jetzt hier regelmäßig Yoga machen. Da gibt's ja auch in den lokalen oder Offline-Studios dann so sehr große Unterschiede. Aber ich würde sagen, es war eher eine moderne urbane Interpretation von Yoga und sehr Mainstream-tauglich. Genau.
Okay, also es ging aber eher um die körperliche Fitness.
Genau.
Und das Thema irgendwie Self-Coaching. Wie kann ich über die Art und Weise, wie Yoga funktioniert, mich körperlich fit halten und wie komme ich in die Lage, einen lustigen Kopfstand beispielsweise zu machen. Die App als solche hat ein Subscription-Model, ne? Also wenn ich das richtig bin, also es ist ein klassisches Subscription-Modell, dass man monatlich oder jährlich im Prinzip für den Inhalt und die Kurse und das Coaching bezahlt. Du hast uns jetzt auf dem Adscamp gezeigt, wie ihr Top of App Store geworden seid. Jetzt gibt es nicht viele App Store Cases oder App in Store Kampagnen Cases. Nimm uns doch einfach mal mit, über welches Volumen wir da sprechen. Du hast jetzt eben schon gesagt, es ist irgendwie, Asana Rebels hat etwas neu definiert, war wahrscheinlich weltweit komplett verfügbar. Nimm uns mal mit, wie so deine Aufgabe umrissen war oder worin deine Aufgabe bestand und was die Ausgangslage damals war.
Ja, cool. Also der Erstkontakt für mich war, ich glaube, Ende 2016 mit Robin und Pascal, den beiden Gründern. Die waren da, ich glaube, die hatten ein Team von 7, 8 Leuten, hatten ein kleines Büro in Kreuzberg in Berlin. Ja, der Pascal hat da teilweise auch drin gewohnt. Ich hoffe, das darf ich sagen. Und der witzigerweise nämlich pendelt, der eigentlich aus der Nähe von Mainz kommt und jedes Wochenende nach Hause pendelt. Und die beiden im Prinzip mit der Hilfe von ein paar anderen Leuten, auch Yoga-Experten in dem Sinne, haben eine App zusammen erstellt und haben im Prinzip einen super starken Fokus darauf gelegt, irgendwie dahin zu kommen, dass die App konvertiert. Deren Background war ein Yoga-Matten-E-Commerce-Shop, haben dann irgendwann realisiert, dass wenn sie wirklich skalieren wollen, sie weg vom E-Commerce müssen und in ein skalierbares Modell reingehen müssen. Und sie hatten, als wir das erste Mal gesprochen hatten, hatten sie das erste Mal wirklich Erfolg mit Facebook-Advertising gefunden. Das heißt, sie haben irgendwie, ich glaube, November 2016, in etwa haben wir gesprochen, da haben sie gerade gesagt, oh, wir geben jetzt hier langsam irgendwie gute fünfstellige Beträge im Monat aus und es sieht so aus, als würde es immer besser laufen. Und ich habe ihn dann eigentlich als Freelancer, habe da als Freelancer gearbeitet zu dem Zeitpunkt, habe eigentlich nur ein paar Workshops mit ihnen gemacht und habe so aufgezeigt, wo es hingehen könnte, wie man sich ein bisschen professionalisieren kann, was wichtig ist. Und genau, und jetzt gar nicht so sehr durch mein Zutun, aber vielleicht ein bisschen die Hilfe, ist es dann im ersten Quartal 2017 auf einmal, hat sich das nochmal irgendwie vervierfünffacht und das Ganze profitabel. Ja, also die haben da wirklich dann angefangen, sechsstellige Beträge auszugeben, profitabel, immer noch mit diesem super kleinen Team. Und Robin, der eine Gründer, hat im Prinzip sowohl die Creatives alle selber gemacht, als auch die App-Optimierung, als auch das Aussteuern der Kampagnen. Ja? Also in einer Person im Prinzip Produktmanager, Designer und Marketer. Und das bei sechsstelligen Beträgen. Das war für mich zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall total verrückt. Ich dachte, das kann eigentlich gar nicht gut gehen. Habe aber dann gemerkt, okay, wenn man eben global unterwegs ist, ja, eine globale App hat in mehreren Sprachen, ein einfaches Produkt zu verkaufen hat, ist es immer das gleiche, Warenkörbe sind immer gleich groß, ja, dann ist es, dann gibt's ja im Prinzip doch ein paar interessante Sachen, die es möglich machen. Und ich bin dann reingekommen, Juli 2017, glaube ich, und der Plan war im Prinzip von dem, also wir haben irgendwie, ich weiß die Spend-Zahlen immer besser, die Install-Zahlen kann ich immer gar nicht so genau sagen, weil wir nie auf Installs geschaut haben, sondern wir auf Profitabilität geschaut haben. Aber wir haben dann irgendwie niedrigere sechsstellige Beträge ausgegeben und der Plan war halt ganz klar, das bis zum nächsten Jahr zu vervierfünffachen, weil klar war, dass eben es riesiges Potenzial noch gibt mit sowohl iOS, Android,
Simon.
Und dann noch in weiteren Sprachen. Das heißt, wir haben im Prinzip in der zweiten Hälfte des Jahres gab es dann so ein paar Maßnahmen. Das eine war eine Internationalisierung, da hat jemand ein Übersetzungsprojekt geleitet, Max. Dann gab es eben das Projekt Content-Erstellung, das hat Robin als Gründer im Prinzip geleitet und in L.A., habe ich ja im AdScam auch erzählt, also wirklich Geld in die Hand genommen und hochprofessionelles Content erstellt, sowohl für die App als auch fürs Marketing. Und genau, gleichzeitig ging es dann im Prinzip darum, die Prozesse aufzustellen und die technische Grundlage zu schaffen, dass wir eben überhaupt in der Lage sind, so hoch skalieren zu können. Und genau, das hat dann auch gut geklappt. Also zumindest nur um das noch richtig zu stellen oder klar zu sagen, ja. Ich glaube, in den globalen App Store, über alle Kategorien hinweg ist es sehr schwierig, an die Spitze zu kommen. Wir haben uns da immer auf den Health and Fitness Bereich bezogen, wo heutzutage Calm und Headspace wahrscheinlich zu finden sind. Am ehesten die Calm-App, glaube ich. Genau.
Okay, spannend. Aber du bist ja dann zu einer Zeit reingekommen im Juli, was jetzt eher nicht Saison ist. Ne? Also du hattest ja gesagt, irgendwie eine Grundlage ist auch, dass man respektiert, dass es Saisonalitäten im Geschäft gibt. Deine Aufgabe bestand dann im Juli im Prinzip darin, die Wege so weit zu ebnen, dass man dann, wenn die Saison beginnt, und das ist wie immer im Fitnessbereich irgendwie im Januar, dass man dann den Hahn aufdrehen kann. Was ich ganz spannend fand in deinem AdScamp-Talk, die Basis für Erfolg hast du sehr stark auch auf das Thema Creative und Creative Testing gelegt. Du hattest jetzt gerade schon angesprochen, ihr seid dann nach LA geflogen, habt sehr viel Geld in die Hand genommen, um Dinge zu shooten. Jetzt habe ich in der Vergangenheit schon erlebt, dass man sehr viel Geld in die Hand nimmt und Dinge shootet und produziert, sie aber am Ende trotzdem nicht funktionieren. Wie habt ihr denn sichergestellt, dass man weil jetzt keine Saison ist, dass man trotzdem Material produziert, was dann im Januar funktioniert, und wie seid ihr an das Testing rangegangen?
Ja. Also ich würde sagen, die grundlegende Annahme war da, dass wir auf jeden Fall ganz viel ausprobieren müssen. Ich habe das auch einmal mitbekommen bisher, dass wir extern was gemacht haben. Wir haben mal eine TV-Produktion dann 2018 versucht zu machen und haben das mit einer externen Agentur gemacht, und jetzt nichts gegen externe Agenturen per se, aber da haben wir im Prinzip 50.000 Euro in die Hand genommen und haben halt genau ein Asset am Ende zurückbekommen. Ein Asset. Dann kannst du halt nichts, genau. Und das hat nicht so gut funktioniert. Und dann hat man halt sein Media-Budget, sein geplantes Media-Budget, was auch sechsstellige Beträge waren in den USA, die kann man dann eigentlich abschminken wieder. Und ich glaube, uns war klar, wir müssen auf jeden Fall viele verschiedene Variationen erstellen, also ganz unterschiedlichen Content auch erstellen. Da kann ich jetzt überhaupt nicht den Credit für nehmen. Robin und Veronica, eine andere Mitarbeiterin, haben super detailliert im Prinzip diese Shoots geplant. Sicher auch in einer Art Micromanagement dann, vielleicht ein bisschen unangenehm für die Leute, die da vor Ort geheiert wurden teilweise. Aber sie hatten eine ganz klare Vorstellung im Prinzip, was sie umsetzen wollten, nämlich in erster Linie unterschiedliche Arten. Also es wurden sogenannte Themenbereiche im Prinzip entwickelt. Ja, also es war klar, wir müssen einmal eben irgendwie so einen starken Fitnessfaktor haben, einmal ein bisschen auf Flexibility gehen und so weiter. Also im Prinzip klar gemacht, dass unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden müssen und deswegen dann auch ein anderes Setting dafür gebraucht wird, ein anderes Model und so weiter. Also es war sehr detailliert durchgeplant. Aber im Vorfeld dazu war tatsächlich für 2 Wochen ein größeres Team in LA, also ich glaube, im Juli tatsächlich war das erste Mal ein Team in LA und im September war dann dieser professionelle Shoot, und im Juli wurde alles im Prinzip selbst gemacht. Also es wurden ganz viele Sachen schon selbst gemacht. Also es wurden ein paar der ersten Mitarbeiterinnen, die selber Yoga gemacht haben und viel geholfen hatten, die sind alle mitgekommen, und es wurden im Prinzip einfach tagelang Ideen überlegt und Sachen gefilmt. Es wurden Spots gesucht. Es wurde irgendwie die Hollywood Hills hochgefahren und an Strand und alles selbst gemacht. Und die haben wir dann schon, also zwischen Juli und September, haben wir diese selbst geshooteten Sachen dann auch schon verwendet und getestet in Ads und haben im Prinzip so wichtige Dinge gelernt. Also sowohl natürlich bei der Ausspielung als auch bei der Produktion. Bei der Produktion war ich selber nie so ganz nah dran tatsächlich. Aber das war, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und auch war wichtig, niemand hätte sonst so viel Geld in die Hand genommen für eine professionelle Produktion, wenn nicht vorher mal irgendwie das selber ausprobiert worden wäre, um zu sehen, okay, was für ein Potenzial da ist. Ja.
Wie habt ihr die Anforderungen klar gemacht? Also habt ihr dann beziffert, ihr braucht so und so viel Varianzen, oder habt ihr einfach gesagt, okay, legt das uns jetzt mal irgendwo in einen Ordner ab und wir sortieren das dann und dann versuchen wir das irgendwie selber noch zu cutten? Also wie habt ihr das definiert, was ihr dann am Ende wirklich an Volumen braucht?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich nicht so richtig beantworten. Also ich glaube, es gab ein Zeitziel und es gab bestimmte Sequenzen, die gefilmt werden sollten. Der Fokus war aber gar nicht unbedingt darauf, fertige Ads zu haben, sondern im Prinzip einfach möglichst viel gutes Rohmaterial zu haben und unterschiedliche Sequenzen zu haben sozusagen, die dann wieder ganz, ganz unterschiedlich zusammengesetzt worden sind. Genau, müsstest du mal mit den Robin einladen vielleicht.
Robin, okay, Vater, vermerkt. Ja. aber das Thema Creative Testing, also ihr hattet dann Rohmaterial, ihr habt sehr viel on Stock gehabt oder auf Halde. Wie habt ihr denn dann die Varianten getestet? Habt ihr das über den normalen Ad-Account gemacht? Wie sahen so Tests aus und wie viel Budget habt ihr auch auf das Thema Testing verwendet dann?
Ja, genau, also wir haben relativ schnell, also generell unsere Account-Struktur war irgendwann so, dadurch, dass wir halt global Werbe gemacht haben, dass wir so grob nach Zeitzonen Werbekonten strukturiert hatten und haben dann tatsächlich einen komplett separaten Ad-Account erstellt, komplett separates Werbekonto nur zum Testen. Und wir haben das anfänglich so gemacht, dass wir uns unterschiedliche kleine Lookalike-Audiences rausgenommen haben, die wir dann von unseren Always-On-Kampagnen, ja, vom Rest der Kampagnen im Prinzip ausgeschlossen haben, wo wir dachten, dass sie repräsentativ sind für den Rest der Gruppe. Und wir haben uns dann diese eine, ich weiß nicht, eine 2%ige Lookalike-Audience aus den USA basierend auf Subscribern oder sowas ausgewählt und schon, also ich könnte keine genauen Beträge sagen, aber in einem 2-Wochen-Fenster sicher 10.000 Euro fürs Testen da ausgegeben. Und wir haben das immer relativ gleich gemacht, nämlich eine Kampagne mit mindestens drei Ad-Sets. Alle haben genau die gleiche Zielgruppe drin und ein Ad-Set hat im Prinzip einem Creative Cluster entsprochen. Und ein Creative Cluster war im Prinzip eine kreative Idee in unterschiedlichen Varianten umgesetzt. Also, genau. Und das heißt, ein Cluster war dann irgendwie zwischen 3 und 10 Ads. Also, genau. Und dann haben wir fixe Daily Budgets gesetzt. Und
es gab eben noch kein CBO zu der Zeit, ne?
Nee, das gab's nicht, nee. genau, aber ich glaube, also es haben sich auch mal in diesen kleinen Feinheiten haben sich auch Sachen mal geändert. Also wir haben mal Dynamic Creative Ads gemacht, mal nicht. Wir haben mal fixe Budgets gesetzt und eine Lowest Cost Bid gesetzt und dann einfach Sachen ausgeschaltet, wenn sie gar nicht performt haben. Mal haben wir mit Target Bid gearbeitet. Ich würde sagen, grundsätzlich haben sich da Sachen ein bisschen geändert und oder wir haben mal Sachen ausprobiert. Das Kernding für uns war, im Testen wollten wir unbedingt eben nicht auf Upper Funnel KPIs schauen, sondern Lower Funnel KPIs. Also wir haben, es ging jetzt nicht nur um Click-Through-Rates und Cost per Install-Daten, sondern es ging eben auch auf jeden Fall darum, können wir hier eigentlich Subscriptions mit generieren. Weil ich glaube, der größte Fehler im Creative-Testing-Bereich ist immer, dass man zu viel Wert darauf legt, dass die Click-Through-Rate am Ende hoch ist. Aber das ist halt das klassische, irgendwie ein roter Rahmen ums Bild und der Ferrari, der gratis Ferrari, ja. Wenn ich das jedem versprechen würde in einer Ad, dann würden dann alle Leute klicken, kaufen oder das tun, wird halt trotzdem niemand. Genau, das heißt, wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, im Testing im Prinzip auch das tatsächliche Resultat, was wir haben wollten, wirklich zu hinterlegen.
Konntet ihr das denn nach einer so kurzen Zeit dann bemessen? Also ihr müsstet ja dann selber irgendwie nach wahrscheinlich irgendwie 3-4 Tagen Indikatoren festgelegt haben, wo ihr sagt, okay, wenn diese Indikatoren eintreffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Subscription oder jemand ist, der ein Abo bei uns abschließt, relativ hoch. Welche Metriken habt ihr da genommen?
Das Gute war für uns, wir haben sofort monetarisiert. Also wir haben, das ist ein guter Punkt, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, habe ich auch im Ads-Camp wahrscheinlich nicht vernünftig gesagt. Wir haben gar nicht mit Testphasen gearbeitet, sondern wir haben immer versucht, sofort eine yearly Subscription zu erreichen, was sicher auch mal dazu geführt hat, dass Leute sich beschwert haben im Nachhinein, aber es gibt ja auch eine Policy, wo man sein Geld zurückbekommen kann. Das heißt, wir haben super viel, super schnell Signale bekommen eigentlich. Genau. Was sehr cool war. Ja.
Das Thema Creative ist der eine Part, das Thema Signale und Daten ist der andere Part, auf den ihr sehr viel Wert gelegt habt. Jetzt weiß ich aus persönlicher Erfahrung, dass du sehr, sehr fit im Bereich Facebook API bist. Ihr habt damals schon etwas gemacht bei eurer App, was Facebook jetzt nach und nach ausgerollt hat oder auch empfiehlt, nämlich das Server-to-Server übergeben von Informationen, Events und Werten. Wie seid ihr da vorgegangen oder wie habt ihr genau diese Implementierung dann gemacht, oder welchen Vorteil hat diese Implementierung? Fangen wir damit mal an.
Ja, also genau, der Vorteil ist, glaube ich, ganz klar, nämlich, dass eben in einem Subscription-Business selbst das Subscribe-Event oder das Kauf-Event-Signal eigentlich nicht genug ist, um sagen zu können, ob das ein richtig guter Kunde ist oder nicht. Und das hängt halt an ganz vielen verschiedenen Sachen. Das Einfachste ist, wenn ich eine ganz klassische Cost-per-Action oder Cost-per-Subscription-Event-Bidding mache, ignoriere ich halt in den meisten Fällen, dass Leute unterschiedliche Preise zahlen. Das ist trotzdem das absolut üblichste Weg, wie auch jetzt noch, glaube ich, optimiert wird. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir gar nicht nachmessen können, ob es vielleicht Segmente, Kampagnen, Länder gibt, die nicht nur, die vielleicht genau zu einer gleich hohen Rate die Subscription abschließen, aber dann ihr Geld zurückfordern oder die App sofort wieder deinstallieren oder nie wieder jemandem was davon erzählen oder eine Sternebewertung hinterlassen und so weiter. Ja, also im Prinzip, es passieren Dinge in einem Subscription-Business, die nach dem Kauf kommen und genau, und Kauf ist nicht gleich Kauf in dem Sinne einfach. Ich glaube, das war so das Kernding für uns. Und der einzige Weg, dass im Prinzip diese Information, also etwas zu nehmen, was dann nach dem Kaufabschluss passiert, ist im Prinzip mit Server-to-Server-Events zu arbeiten. Und der Grund ist der folgende: Im Mobile-App-Business oder in der Mobile-App-Welt kannst du ja immer nur Signale senden, wenn der Nutzer die App tatsächlich öffnet. Also wenn du heute die App installierst und dann heute sogar eine Subscription abschließt und wir in 3 Tagen im Prinzip ein Event für dich zurückschicken möchten an Facebook, wo wir in irgendeiner Art und Weise sagen, hey, das ist ein echt super Kunde, mehr davon bitte, dann geht das gar nicht aus der App, außer ich öffne die App zu dem Zeitpunkt. Ja, es ist genauso natürlich auch mit einer Website. Das heißt, für uns war klar, wir müssen im Prinzip, wenn wir weitere Signale einbeziehen wollen und auch im Prinzip für alle Nutzer diese Signale zurücksenden können, ob die gut oder schlecht sind, dann müssen wir das im Prinzip serverseitig irgendwie lösen. Und als Mobile-App-Business hat man da den Vorteil, wenn man mit einem Mobile-Measurement-Partner arbeitet, wir haben mit Adjust gearbeitet aus Berlin hier, dann kann man, konnte man diese Server-to-Server-Integration direkt schon nutzen. Und das war eben, wie gesagt, 2017, 2018. Das heißt, was wir gemacht haben, im Mobile Space gibt es sogenannte Advertising Identifier. Bei Apple heißt es IDFA, bei Google, ich glaube, Android ID oder sowas, AID. Und im Prinzip, wenn ich diese Information habe, diese ID habe, die kann einem Device zugeordnet werden. Wenn ich die abspeichere in meinem System, im Backend-System oder in einem Business Intelligence-System, irgendwie auf den eigenen Servern, kann ich im Prinzip mir anschauen, was macht dieser Nutzer, und sobald ich mehr lerne, sobald ich mehr über den weiß, kann ich diese ID nehmen und in diesem Fall entweder an Facebook oder zu dem Zeitpunkt an Adjust diese Information zurückschicken, und Adjust hat dann für uns diese Information zurück an Facebook gegeben. Und das geht nur momentan mit Standard Events im Mobile App Space. Das heißt, ich muss entweder das Purchase Event nehmen oder ich muss mir irgendein anderes Event auswählen, was ich gerne nutzen möchte. Genau, aber da gibt es dann die Möglichkeit, im Prinzip mehr Informationen zurückzugeben, die ich nur serverseitig bestimmen kann.
Okay. Und auf diesen Informationen habt ihr dann beispielsweise Bidding-Strategien entwickelt, weil ihr wisst, okay, wenn ich jetzt, also was ist am Ende der Wert, auf den ich biete, den kann ich natürlich klarer definieren, wenn ich diese Events kenne und Nutzer definiere, die vielleicht für mich wertvoller sind als Nutzer, die jetzt einmalige App-User sind.
Genau, und ganz genau so. Und ich glaube, das ist was eigentlich eben ja nicht nur im Mobile-App-Space so ist. Da ist es vielleicht, ich glaube, die Leute, die es am schwierigsten haben, sind eigentlich Gaming-Businesses zum Beispiel, die monetarisieren über Ads monetarisieren, weil sie im Prinzip wirklich innerhalb von ein paar Tagen, ohne dass es einen Kaufabschluss gibt, jetzt wirklich hochrechnen müssen, wie wird sich dieser Nutzer hier verhalten. Ja, die haben noch gar kein Kaufsignal, weil niemand kaufen kann. Und und ich glaube, im Mobile-Subscription-Bereich, aber auch im E-Commerce zum Beispiel, ist es viel zu breit oder viel zu weit verbreitet, dass man sich eben erst Kaufsignale, sage ich mal, anschaut oder Umsätze für das absolute Nonplusultra erachtet, während halt Profite oder Margen viel wichtiger sind. Und das ist halt vor allem der Fall bei E-Commerce-Stores, die so total unterschiedliche Margen haben auf unterschiedlichen Produktkategorien oder die zum Beispiel, wenn sie in die Schweiz verkaufen, keine Umsatzsteuer zahlen, wenn sie nach Schweden verkaufen, 25% Umsatzsteuer zahlen. Ja, das heißt, wenn ich irgendwie ein Produkt habe, was einerseits doppelt so viel kostet und dann in Land verkauft wird, wo ich mehr für Logistik zahle und für Umsatzsteuer und eine höhere Retourenrate habe, dann tue ich so, als wäre Umsatz gleich Umsatz. Aber am Ende des Tages ist es eine total bescheuerte Rechnung, weil es eben nicht so ist. Außer man ist, wie gesagt, man ist vielleicht Venture Capital backed und in den frühen Phasen des Wachstums und man schaut sich wirklich nur Topline-Umsatz an, ja, also Topline-Wachstum. Aber für jeden anderen, irgendjemand, der damit Geld verdienen will oder ein gesundes Business aufbauen will, der muss sich eben Signale anschauen, die viel mehr aligned sind, sorry für das ganze Denglisch, aber aligned sind mit dem, was halt wirklich für das Business am Ende des Tages gut ist.
Ja. Also du bist auch ein ROAS-Gegner, beziehungsweise Gegner der Metrik oder der sagen wir mal, isolierten Betrachtung der Metrik Return on Ad Spend.
Ja, total. Also wenn Return in diesem Fall Umsatz bedeutet, dann ist das ja völlig...
Ja, ist ja in den meisten Fällen dann,
ist so,
dann
so tatsächlich. Genau. Ne? Ja.
Und wie habt ihr denn optimiert? Weil ihr habt jetzt, oder du hast gesagt, okay, ihr hattet eine andere Definition von, in diesem Fall tritt ein Return von uns ein. Wie hieß die Metrik bei euch? Wie habt ihr das benannt? Ja.
Also wir haben mit einer Contribution Margin, also Deckungsbeitrag im Prinzip gearbeitet. Mhm. Als erstes, das war das Erste, was wir gemacht haben, weil wir da immerhin irgendwie erwartete Refunds und unterschiedliche Preise mit einbezogen haben in dem Fall. Das heißt, wir haben einfach Deckungsbeitrag 1 durch Ad Spend genommen und haben dann irgendwann angefangen, eben auch weitere Sachen mit reinzunehmen und in sogenannten Estimated Lifetime Value im Prinzip mit reinzunehmen. Genau.
Okay. Also ihr habt dann eure eigene Metrik entwickelt.
Korrekt, ja. Ich habe dann im Research für das Ads Camp für den Talk herausgefunden, dass dieses Estimated Lifetime Value ELV wohl schon häufiger genutzt wird. Und genau, aber wir haben es noch nicht so genutzt, ja.
Okay. Das heißt, ihr hattet dann eine sehr datengetriebene Grundlage, um eure Gebote zu steuern, und ihr habt sehr, sehr viel in das Thema Creative Testing vor der Saison oder vor der Eintreten der saisonalen Effekte investiert. Was war denn am Ende dann, wo es wirklich geknallt hat? Ja, also ihr habt, du hattest gesagt, im Januar 2018 ungefähr eine Million Euro profitabel auf Facebook ausgegeben innerhalb eines Monats. Mhm. Da muss ja einiges richtig gelaufen sein. Mhm. Was ist denn am Ende das Adset, was dich am meisten überrascht hat oder wo du sagst, das hat irgendwie am besten für uns funktioniert? Mhm.
Ja, also ich glaube, das Überraschende wirklich war das Broad Targeting zu dem Zeitpunkt. Also ich muss sagen, heutzutage hört man das ja echt viel auch, und es ist eine anerkannte Strategie, Broad Targeting zu nutzen, aber wirklich die Maschine einfach selber machen zu lassen, hat sich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr komisch angefühlt. Das heißt, wir haben natürlich mit Lookalike Audiences gearbeitet, wir hatten alle möglichen Lookalike Audiences im Einsatz, aber wir haben, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber um die 50% des Gesamtspends eben in einem Ad-Spend gehabt, was ein Broad Targeting war, also im Prinzip eine englischsprachige Zielgruppe auf iOS global. Und das war schon, ja, also das war wirklich, wirklich absurd. Und ich glaube aber, da ist auch klar wieder, das kann nur funktionieren, wenn man ein Gebot hat oder wenn man ein Optimierungsziel hat, was irgendwie dafür sorgt, dass tatsächlich man auch globale Kampagnen haben kann. Wenn du irgendwie in Südostasien ein Zehntel von dem verdienst, was du in Nordamerika verdienst, und du wirst das alles zusammen und machst dann Cost per Subscription Bidding, dann ist der Algorithmus völlig verwirrt oder bringt dir nur noch die ganzen die falschen Leute sozusagen. Ja.
Die häufig dann aus Malaysia, Philippinen, Indien etc. kommen, ne?
Das. Genau, und die, man, also was wir gesehen haben, ist, Wir können auch in Indien super profitabel Kampagnen schalten, aber wir müssen eben dafür sorgen, also erstens, wir müssen viel, viel, viel mehr Installs generieren, um das machen zu können. Und wir können halt nicht alles in einen Topf werfen, außer wir sind wirklich in der Lage, die Resultate zu vergleichen. Genau.
Okay. Du hattest dann ein Broad Audience Targeting, was ungefähr 220 Millionen Personen umfasst. Genau. Und dann hast du denen nicht eine Varianz von Anzeigen gezeigt, sondern ihr habt komplett mit Dynamic Creative gearbeitet?
Genau. Also die Theorie dahinter war, und ich hätte neulich im Ads Manager auch irgendwie so eine Checkbox gesehen, die irgendwie sowas sagte wie, optimier die beste Variation für jeden Nutzer oder sowas. Aber das war da zum diesem, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast oder ob das jemand anderes kennt. Ich weiß, dass zu dem Zeitpunkt, als wir da mit unseren Account Managern oder Client Success Managern von Facebook zugesprochen haben, zu Dynamic Creative Optimization generell, wurde uns gesagt, theoretisch soll das so funktionieren, dass im Prinzip, wenn wir ein breites Targeting machen, dass unterschiedliche Subsegmente mit unterschiedlichen Creatives erreicht werden. Und das, was man im Prinzip damit erreichen kann, ist, dass wir, wenn auch wenn das total unterschiedliche Zielgruppen sind, ja, also ganz, ganz unterschiedliche Leute, ganz anders werden, die werden ganz anders motiviert, die reagieren auf ganz andere Dinge, die kaufen die App oder die Subscription aus ganz anderen Gründen, dass wir die trotzdem in einem Segment haben können, in einem Adset, wenn wir eben Dynamic Creative Ads machen, wenn wir dafür sorgen, dass da genug Assets drin sind, die unterschiedliche Zielgruppen auch ansprechen. Und wir haben da unsere ersten Tests mitgemacht, irgendwie Ende 2017, und haben gesehen, dass es gut funktioniert, und haben dann irgendwie, ich glaube, 27. Dezember oder sowas ging es los. Also der Januar war gar nicht der Startpunkt, sondern direkt nach Weihnachten haben wir gesehen, wie es auf einmal richtig losging. Und ich erinnere mich, ich habe irgendwie 5 Tage lang nur noch F5 auf meinem Keyboard gedrückt und refreshed, und ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich tun sollte. Also es war wirklich wie so eine Starre, weil das Budget ist immer hochgegangen. Und ich wusste überhaupt nicht mehr, was kann ich noch tun, wenn jetzt die Maschine alles macht? So, was soll ich denn jetzt hier eigentlich noch machen? Ja.
Okay, krass. Also ihr habt da auch ein bisschen dem Algorithmus vertraut. Es gibt ja so ein bisschen dieses Credo Lean on the Algo. Ihr habt die Maschine einfach machen lassen, ja, und der Blackbox getraut. Und in dem Sinne hat es dann für euch extrem gut funktioniert. Mhm. Jetzt bist du in deiner Rolle natürlich bei Asana Rebels auch sehr technisch dem Thema eingestiegen. Du bist jetzt aber nicht mehr bei Asana Rebels. Was machst du denn jetzt mit Kitchen.io, deinem jetzigen Unternehmen, jetzt nach der Zeit, nach den Asana Rebels?
Ja, also ich glaube, die Grundidee von Kitchen.io oder von unserer Firma generell ist, dass ich gesehen habe, persönlich, aber auch mein Bruder, mit dem ich das zusammen mache, der ein Ad-Tech-Business geführt hat, dass wenn man ein Marketer ist und man technisches Wissen hat, dass man irgendwie einen Vorsprung hat gegenüber Marketern, die das nicht haben. Das hat nicht unbedingt immer damit zu tun, dass man jetzt tatsächlich bessere Tools oder irgendwie irgendwelche Dinge nutzen kann, sondern dass man einfach ein besseres Verständnis hat von Dingen, wie sie unter der Haube funktionieren. Wenn man besser versteht, wie der Algorithmus funktioniert, zumindest in der Theorie, und dann ist man auch mehr dahin gezogen, im Prinzip diese Sachen zu entdecken. Ich glaube, ein klassisches Beispiel dafür ist, Bid-Multiplier wird gerade getestet. Ich glaube, man muss noch gewitelistet werden dafür. Bid-Multiplier, ja, die Möglichkeit im Prinzip innerhalb eines Adsets unterschiedliche Multiplikatoren für Subsegmente mitgeben zu können. Ja, ist auch eine Lösung im Prinzip, um ein heterogenes Segment zu erreichen, indem man im Prinzip, ja, wie gesagt, einen Multiplier mitgibt. Ich glaube, auf so etwas kommt man nur, das nutzen zu können für sein Business, wenn man auch gewillt ist, tatsächlich technisch reinzuarbeiten. Und wir mit Kitchen.io arbeiten eigentlich an der Vision, dass wir gerne Marketern, Domain-Experten im weitesten Sinne, die Möglichkeit geben wollen, eigene kleine Technologieprodukte zu entwickeln, also kleine Software zu entwickeln, ähnlich wie man vielleicht das bei Zapier schon sieht. Es gibt ein paar andere Bereiche auch, wo irgendwie so No-Code-Lösungen im Prinzip Domänen-Experten die Möglichkeit geben, Software zu bauen, die sie sonst niemals selber bauen könnten oder davon abhängig wären von anderen Leuten. Und genau, ja.
Also ich kann das bestätigen, ich bin jetzt kein Programmierer und ich komme mit eurem Tool relativ gut klar und es ist ja im Prinzip ein bisschen nerdiges Puzzlespiel, um die Lösung zu finden, die einen bei seiner Problemstellung gerade weiterhilft, wenn es darum geht, Dinge auch zu automatisieren oder zu beschleunigen. Von daher an der Stelle, alle, die sich für Kitchen.io oder für das Thema Facebook Ads Automatisierung auch interessieren, der Simon ist, haben wir ja eben gelernt, über LinkedIn ziemlich gut zu erreichen und da häufig online. Und ansonsten geht mal bei Kitchen.io vorbei und schreibt dem Simon, man kann euer Tool kostenlos testen wahrscheinlich, oder?
Genau, man kann das gerade kostenlos testen. Und man kann da auch ganz viele Sachen, glaube ich, ganz nett schon automatisieren, Reports automatisieren, die man vielleicht sonst mit Supermetrics macht, oder irgendwelche Client-Checks automatisieren, ob alles so läuft, wie es sollte. Genau, ja.
Cool. Simon, wir haben beim AdsCamp immer dieses Thema von Experten für Experten. Ich glaube, das war jetzt schon 40 Minuten absoluter Deep Dive in die Welten der Account-Skalierung und bei weitem mehr Input, als ich jetzt für meinen Teil tatsächlich mir vorgenommen habe, was wir den Leuten jetzt mitgeben können. Von daher schon mal an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die Insights und auch die Bereitschaft, diese Learnings mit den Leuten da draußen zu teilen. Es war dein erster Podcast. Ich glaube, du hast einen hervorragenden Job gemacht. Danke. Und es wird nicht der letzte Podcast mit uns beiden sein. Ich glaube, das kann man an der Stelle schon mal sagen. Genau. Vielen Dank für deine Zeit und viele Grüße nach Berlin.
Danke, Jan. Grüße nach Köln zurück.